Toll. Vielen Dank für diese Einführung in das Thema, eine musikalische Einführung. Das war toll. Gut. Ja, man sieht alles. Ich war ja gebeten worden, über Jüngerschaft zu reden. Hab mir überlegt, welcher Text bietet sich da an. Hatte schon überlegt, vielleicht rede ich über die Jünger von Elisa. Aber dann hat der Herr so meine Gedanken auf die Bergpredigt gelenkt. Gestern Abend haben wir Matthäus 8 hineingehorcht in das, was auf die Bergpredigt folgt. Und heute möchte ich mit euch einfach in schnellen Schritten durch die Bergpredigt Matthäus 5 bis 7 gehen. Es ist so, der Herr Jesus spricht in der Bergpredigt zu einer großen Menge. In Kapitel 5, Vers 1, da heißt es, als Jesus nun die Volksscharen sah, ging er ins Gebirge hinauf und nachdem er sich dort gesetzt hatte, traten seine Jünger zu ihm. Da tat er seinen Mund auf und lehrte sie mit den Worten. Wir haben also eine große Volksmenge, die hört zu, aber die Jünger, die setzen sich regelrecht Jesus zu Füßen. Die hören intensiver zu. Die saugen jedes Wort auf. Und am Ende lesen wir, am Ende der Bergpredigt, dass die Volksmengen erstaunen und sagen, so hat noch keiner geredet. Die wir sonst predigen hören, die haben nicht so eine Autorität. Und dieses Wort, was da verwendet wird in Kapitel 7, 28 und 29, in manchen Übersetzungen wird es übersetzt, sie erstaunten, in anderen wird es übersetzt, sie entsetzten sich. Und diese Ambivalenz, die geschieht da, wo das Wort Gottes verkündigt wird. Die einen erstaunen, die anderen entsetzen sich. Und dann geht immer ein Riss durch die Zuhörerschaft. Und das ist auch am Ende der Bergpredigt so. Wir sehen, die Jünger bleiben bei Jesus, aber andere, die werden wir nie mehr treffen. Sie haben diese Botschaft gehört. In der Bergpredigt geht es nicht um das, was Christen glauben sollen. Es ist kein Glaubensbekenntnis. In der Bergpredigt wird keine große Theologie getrieben. Aber in der Bergpredigt geht es um das, was Jünger tun sollen. Und das ist ein großer Unterschied. Schauen wir ein wenig hinein. Zunächst einmal, was ich eben gesagt habe, wir sehen die Volksmengen auf der einen Seite und aus der Volksmenge heraus kristallisiert sich die Schar der Jünger, die ganz dicht bei Jesus sind und die besonders aufmerksam zuhört. Und am Ende sehen wir die großen Volksmengen, die entsetzt sind über das, was sie hören. Und immer mal wieder sehen wir Volksmengen in den Evangelien, aber wir merken, es sind immer auch viele dabei, die nicht mehr mitgehen. Die Bergpredigt ist ja in Kapitel 5 bis 7. Und sie hat eine Vorgeschichte. Und diese Vorgeschichte ist wichtig. Die Kapitel 1 bis 4 beschreiben den geistlichen Weg bis hin zur Bergpredigt. Und gleichzeitig zeigen die Kapitel 1 bis 4 den Weg der Identifikation mit Jesus, derer, die ihm nachfolgen wollen. Woran erkennt man das? Schaut zunächst einmal in Kapitel 1, Vers 21, wird uns Jesus vorgestellt als der Messias, als der Christus, als der versprochene Heiland. Und hier in den ersten vier Kapiteln, da merken wir auch eine Entwicklungsgeschichte, die uns zeigt, was muss eigentlich ein Jünger glauben, damit er Jünger werden kann. Und das Erste ist natürlich ganz grundlegend. Er muss glauben, davon überzeugt sein, Jesus ist der Messias. Er ist von Gott geschickt worden, um mich zu retten. Das Nächste in 1, Vers 23, Jesus ist Gott mit uns und damit die Erfüllung der Verheißungen Gottes. In Jesus tritt Gott selbst mir zur Seite. Jesus ist ja nicht einfach nur irgendein besonderer Mensch. Die, die auch schon ein bisschen älteren Semester sind, können sich erinnern, in den 80er Jahren, da hat Alt hieß der, glaube ich, ein Buch geschrieben über die Bergpredigt. Das war damals ein bekannter Journalist. Und alle haben sich gefreut, Mensch, endlich mal ein Journalist, der fromm ist. Aber in seinem Buch kam heraus, die Bergpredigt, das ist die Botschaft von einem guten Menschen an gute Menschen. Und damit hat er nichts verstanden. Denn Jesus ist nicht einfach ein guter Mensch. In der Bergpredigt spricht Gott mit uns. Gott spricht mit uns. Denn Jesus ist Gott. Und dann sehen wir in Kapitel 2 die Weisen, die aus dem Osten kommen, dem Stern nachgefolgt sind. Und von ihnen lernen wir, sie wissen, Jesus ist nicht nur ein Lehrer, er ist nicht nur der Sohn Gottes, er ist König. Wo ist der neugeborene König? Mit dieser Frage treten sie in Jerusalem auf. Sie haben ganz genau gewusst, der, den wir suchen, der soll herrschen über uns. Wir wollen seine Untertanen sein. Das ist das Dritte, was wir lernen. Und er will gesucht werden, er will gefunden werden und er will angebetet werden. Merkt ihr, das macht seinen Sinn, dass die Bergpredigt, die erst in Kapitel 5 beginnt und vorher schon einiges berichtet wird. Die Voraussetzungen zur Jüngerschaft. Und dann in Kapitel 2, nachdem die Weisen da sind, muss die Familie von Jesus fliehen, weil sie verfolgt werden. Sie fliehen nach Ägypten. Und hier lernen wir noch etwas, nämlich wer zur Familie dieses Heilands gehört, der muss die Verwerfung des Heilands teilen und sich dann, das ist dann Kapitel 3, mit Christus in den Tod taufen lassen. Die Verwerfung und das Teilen der Verwerfung, das gehört zum Jüngersein dazu. Es gibt kein bequemes Jüngersein, es gibt keine bequeme Jüngerschaft. Sondern Jüngerschaft bedeutet, ich erkenne, Jesus ist mein Herr, er ist mein Heiland, er ist mein König und wo er hingeht in die Verwerfung, da will ich auch hingehen. Und die Taufe, mit der er getauft wurde, mit der möchte ich auch getauft werden. Das bedeutet Jüngerschaft. Und dann in Kapitel 4 die Versuchungsgeschichte. Der Kampf mit Christus ist ein Kampf gegen die Versuchung und die Sünde. Und es ist interessant, bevor Jesus seinen öffentlichen Dienst beginnt, muss er gegen die Versuchung und gegen den Versucher und gegen die Sünde ankämpfen. Das ist immer der erste Kampf eines Jüngers Jesu Christi. Es geht nicht um Erfolgsbilanzen. Es geht nicht darum, Großes für den Herrn zu tun. Es geht in allererster Linie darum, gegen die Sünde anzukämpfen. Und manch einer, der Jünger Jesus sein will, der tut gern große Dinge, aber vergisst das Kleingedruckte. Und er vergisst, das Wesentliche ist der Kampf gegen die Sünde. Und erst wenn ich in diesem Kampf aktiv bin, dann kann Gott mich gebrauchen, um auch in der Öffentlichkeit zu wirken. Und deswegen der erste Kampf, den Jesus zu bestehen hatte, war der Kampf in der Wüste. Und erst danach kam sein öffentlicher Dienst. Und schließlich bedeutet Eintritt in die Jüngerschaft, diesen Kampf gegen die Sünde aufzunehmen. Zunächst, also Jüngerschaft bedeutet also, zunächst kommt der persönliche Kampf gegen die Sünde und gegen die Versuchung. Glückselig der Mann, der die Versuchung besteht. Denn nachdem er sich bewährt hat, wird er die Krone des Lebens empfangen, die Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Das ist der erste Kampf eines Jüngers. Und danach kommen all die anderen Kämpfe. Und da kann man keinen Bogen drumherum machen. Man kann nicht sagen als Jünger, ach, ist wurscht, was in meinem Leben passiert. Hauptsache, ich bin aktiv für den Herrn. so gut wie all die anderen Dinge sind, so gut wie es ist, Traktate zu verteilen, mit Menschen über den Herrn zu reden und alles Mögliche für den Herrn zu tun. Die Voraussetzung ist, dass ich in einem permanenten Kampf gegen die Sünde stehe und dass ich verstehe, das ist der wichtigste Kampf. Und da, wo ich hier Sieg habe, da kann ich mit diesem Sieg auch in die Öffentlichkeit treten. Weil wenn ich da keinen Sieg habe, dann bin ich einfach unglaubwürdig. Egal, wie eifrig ich für den Herrn bin. Und danach kommt dann erst die Bergpredigt. Und noch etwas. Im Missionsbefehl sagt der Herr Jesus, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Geht hin und macht zu Jüngern alle Völker, indem ihr sie tauft auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und sie lehret, alles einzuhalten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Weltzeit. Hier sagt der Herr Jesus, was Jüngerschaft bedeutet. Jüngerschaft bedeutet, ich trete in eine Schule. Auf die Bekehrung folgt die Belehrung. Und ich kann das nicht voneinander trennen. Manch ein Christ will sich nichts sagen lassen. Was hast du mir schon zu sagen? Aber da muss er immer hellhörig werden. Wenn ein Christ zu dem anderen sagt, was hast du mich zu belehren, dann ist das meistens ein Zeichen dafür, dass er sich auch vom Herrn nicht belehren lässt. Weil wenn ich mich vom Herrn belehren lasse, dann verstehe ich auch, dass meine Geschwister die Hilfslehrer sind. Wir haben ja leider eine solche pädagogische Katastrophensituation, dass in vielen Schulen man zwei Lehrer und dann oft noch einen Aufpasser dazu hat in einer Klasse. Ich kenne in Österreich eine Schule, da sind drei Pädagogen, um 25 Schüler in Schach zu halten. Einer davon ist der Hauptlehrer. Die anderen sind die Hilfslehrer. Und wisst ihr, so ähnlich ist es auch mit uns. Wir sind ja auch nicht gerade die Einfachsten. Und deswegen haben wir einen Hauptlehrer, den Herrn Jesus Christus. Aber wir haben auch Hilfslehrer. Das sind unsere Geschwister. Und wenn ich was dagegen habe, dass die Hilfslehrer mich belehren, dann habe ich in aller Regel auch was dagegen, dass der Herr Lehrer mich belehrt. Das kann man nicht voneinander trennen. Auf die Bekehrung folgt die Belehrung und zwar so, wie der Herr Jesus sich das ausgedacht hat. Seinen noch unerfahrenen Jüngern und den am Anfang begeisterten Volksmengen erklärt Jesus dann in den Kapiteln 5 bis 7 in der Bergpredigt, was Jüngerschaft konkret bedeutet und er lädt sie ein. Deswegen habe ich das auch so genannt, das Thema Jesus lädt zur Jüngerschaft ein. Und wer Jesus nachfolgen will, der sollte sich die Bergpredigt durchlesen, damit er weiß, worauf er sich einlässt, damit er keine falschen Vorstellungen hat. Und was sehen wir dann alles in der Bergpredigt? Und ich hoffe, dass wir es schaffen, heute diese Punkte alle durchzugehen. Zunächst Kapitel 5, die Verse 3 bis 12, das Glück der Jüngerschaft. Und das ist schön, dass es damit anfängt. Glückselig der, der ein Jünger Jesu ist. Wisst ihr, es ist nicht einfach ein Joch, eine Last, sondern es ist das größte Glück, was wir haben können. Und Christen, die sich mal bekehrt haben, aber nicht nachfolgen wollen, das sind in aller Regel die unglücklichsten unter den Kindern Gottes. Und die glücklichsten sind die, die bewusst nachfolgen. Die Verse 3 bis 12, das Glück der Jüngerschaft. Kapitel 5, die Verse 13 bis 16, die Strahlkraft der Jüngerschaft. Wer Jesus nachfolgt, der hat eine Ausstrahlungskraft. Dann Kapitel 5, die Verse 17 bis 48, die Entschiedenheit der Jüngerschaft. Jüngerschaft bedeutet Entschiedenheit. Das ist kein Larifari, sondern das sind ganz klare Konturen und Positionen. Dann in Kapitel 6, die Verse 1 bis 18, die Lauterkeit, die Aufrichtigkeit, die Ehrlichkeit der Jüngerschaft. Da kann man nichts heucheln. Ihr wisst, der Herr Jesus hat Zeit, Die ganze Zeit seines öffentlichen Lebens hat er einen steten Kampf mit den Heuchlern gehabt. Jünger sollen sich unterscheiden. Da geht es um Aufrichtigkeit. Dann Kapitel 6, die Verse 19 bis 34, die Sorglosigkeit der Jüngerschaft. Jünger sind nicht nur glückliche Menschen, Jünger sind auch sorglose Menschen, weil sie wissen, mein Herr kümmert sich um alles, was ich brauche. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird euch alles andere zufallen. Genau. Wir müssen uns darum nicht sorgen, der Herr Jesus übernimmt das. Aber Matthäus 6,33 ist eine Verheißung an Jünger. Nicht an jeden, der von sich sagt, dass er Christ sei, sondern an die, die dem Herrn Jesus wirklich bewusst nachfolgen wollen. Dann als nächstes der sechste Punkt, Kapitel 7, 1 bis 12, die Härte und die Milde der Jüngerschaft. Ich will es gleich schon sagen, Härte gegen sich selbst und Milde gegen die anderen, nicht umgekehrt. Manchmal ist es auch umgekehrt. Härte gegen andere, dass man ganz schnell andere abgeurteilt hat. Und mit sich selbst, da lässt man Ungrades auch mal gerade sein. Nein, nein, das ist nicht Jüngerschaft. Härte gegen sich selbst und Milde gegen andere. Dann Kapitel 7, die Verse 13 bis 23, die Frucht der Jüngerschaft. Dann Kapitel 7, die Verse 24 bis 27, die Basis der Jüngerschaft und zum Schluss als neunter Punkt, Kapitel 7, 28 bis 8, Vers 1, die einzig angemessene Reaktion auf die Einladung zur Jüngerschaft. Ihr seht, wir haben ein großes Programm heute vor uns. Manchmal werde ich ein bisschen langsamer vorgehen. Bei anderen Dingen, da werde ich einfach in großen Schritten mit euch durch die Bergpredigt gehen, um einfach die Dinge, die mir da aufgefallen sind, euch mitzuteilen. Der erste Punkt, das Glück der Jüngerschaft. Wisst ihr, dass das Alte Testament furchtbar endet? Furchtbar. Denn im Alten Testament in Maleachi 3, Vers 15, da haben wir die letzte Seligpreisung des Alten Testamentes. Und jetzt hört euch mal diese Seligpreisung an. Glückselig sind die Übermütigen. Nicht nur sind die Täter der Gesetzlosigkeit aufgebaut worden, sondern sie haben auch Gott versucht und sind entronnen. Das ist die letzte Seligpreisung im Alten Testament aus dem Munde von Priestern. Könnt ihr nachlesen. Und so endet das Alte Testament. Und da muss uns nicht wundern, dass es Gott erstmal die Sprache verschlagen hat und dass Gott 400 Jahre lang einfach stumm ist. Weil wenn man so eine Seligpreisung aus dem Munde der Priester hört, die doch das Volk belehren sollten, was will man denn da erwarten? Und dann konnte Gott 400 Jahre nicht reden, nicht durch Priester, nicht durch Propheten. Und er hat geredet durch Tatsachen. Er hat geredet durch feindliche Mächte. Er hat geredet durch Alexander den Großen, durch die Ptolemäer, durch die Seleukiden, durch die Hasmonäer, durch Herodes, durch die Römer. So hat Gott dann geredet. Er hat kein einziges Wort gesagt. Er hat die Umstände sprechen lassen. Bis endlich Israel so weit war, dass manche auf Johannes den Täufer gehört haben und auf Jesus gewartet haben. Das ist furchtbar, dass mit dieser Seligpreisung das Alte Testament endet. Und dann hört euch die erste Seligpreisung des Neuen Testamentes an. Nicht aus dem Munde von korrupten Priestern, sondern aus dem Munde des hohen Priesters. Nämlich, selig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Himmelreich. Merkt ihr, dazwischen liegen Welten. Zwischen dieser perversen Seligpreisung und zwischen dem, was Jesus als erstes sagt, die erste Seligpreisung. Selig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Himmelreich. Wie beschämend endet das Alte Testament. Und wie schön beginnt das Neue Testament. Das ist das Erste, was wir im Neuen Testament von Jesus hören. Die ersten Worte, die er an Menschen richtet. Seligpreisungen. Und damit korrigiert er das, was 400 Jahre vorher eine korrupte Priesterschaft verkehrt gemacht hat. Glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Himmelreich. Glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land ererben. Glückselig sind die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Glückselig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Glückselig sind die reines Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Glückselig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Glückselig sind die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch allerlei Arges wider euch reden um meinetwillen. Freut euch und frohlockt, denn euer Lohn ist groß im Himmel, denn also haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. Und es ist schön, wie diese Kette von Glückseligpreisungen endet mit einem Befehl. Es ist ein Imperativ. Vorher glückselig sind, das sind Zustandsbeschreibungen, das sind Verheißungen. Ich kann sie in Anspruch nehmen, ich kann sie an mir vorüberziehen lassen, es liegt an mir. Aber hier zum Schluss, die diese Glückseligpreisungen zu ihrem Eigentum werden lassen wollen, für die gibt es einen wunderschönen Befehl. Und das ist der erste Befehl im Matthäusevangelium. Der erste Imperativ im Matthäusevangelium, Kapitel 5, freut euch und frohlockt. Ist doch schön. Dass Gott so einen wunderschönen Befehl für uns hat, als allerersten Befehl im Neuen Testament. Ich verstehe die Leute nicht, die meinen, der Herr Jesus sei ein Miesmacher, ein Miesepeter, einem, der einem immer einen Strich durch die Rechnung macht. Genau das Gegenteil ist der Fall. Der Herr Jesus ist der Einzige, der als erstes uns sagt, freut euch und frohlockt. Als ihr eure Arbeitsstelle oder eure Ausbildungsstelle angetreten habt. Wer von euch hat denn da einen Meister über sich gehabt? Und das Erste, was der Meister gesagt hat, war, weißt du was, lieber Azubi, freu dich, sei fröhlich. Hat niemand gehört. Ja, das ist eben der Unterschied. Das ist der Unterschied zwischen Menschen, die uns was zu sagen haben, und dem Sohn Gottes, der uns was zu sagen hat. Das haben wir euch geschrieben, heißt es in 1. Johannes 1, damit eure Freude vollkommen werde. Es gibt ein wunderschönes Lied, ein Lieblingslied von mir. Kommt, er kommt mit Freuden in Gottes Reich hinein. Kommt, lasst uns einander Freudenmeister sein. Der Herr Jesus hat zwei Meistertitel. Er ist Tischlermeister. Davon habe ich jetzt nicht so viel. Aber er ist Freudenmeister. Davon habe ich sehr viel. Und wer sich auf Jüngerschaft einlässt, der darf die Freude erleben. Also die Einladung zur Jüngerschaft ist auch eine Einladung zu einem frohen Christenleben. Und dieses freut euch und frohlocket, das ist ein wunderschönes Wort. Das heißt nämlich vor Freude hüpfen. Und das knüpft jetzt auch wieder an Malachi an. Weil Malachi endet nicht nur mit dieser furchtbaren Seligpreisung aus dem Munde von Menschen, sondern auch mit einer wunderschönen Verheißung aus dem Munde Gottes. Da heißt es in Malachi 4, Vers 2, euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit und Heilung unter ihren Flügeln und ihr werdet herauskommen und hüpfen wie Kälber aus dem Stall. Kälber, die den ganzen Winter über im Stall gewesen sind, wenn die rausgelassen werden und auch die großen Rindviecher, die hüpfen. Und dieses Wort wird dann auch noch an anderen Stellen verwendet. Und zwar einmal, als die Bundeslade nach Jerusalem geholt wird. 1. Chroniker 15. Ganz Israel brachte die Lade des Bundes Jahwes hinauf. Mit Jauchzen und mit Posaunenschall und mit Trompeten und mit Zimbeln, lautspielend mit Harfen und Lauten.
Und es geschah, als die Lade des Bundes Jahwes in die Stadt Davids kam, da schaute Michal, die Tochter Sauls, durchs Fenster und sie sah den König David wie ein Kind hüpfen und spielen und sie verachtete ihn in ihrem Herzen. Dieses Wort, was hier steht, wird in den meisten Übersetzungen als tanzen übersetzt. Aber das Wort, das findet ihr hier, das heißt eigentlich wie ein Kind hüpfen. Die in der griechischen Übersetzung des Alten Testaments, in der Septuaginta, da steht dieses Wort paizo, von paides, Kind. Das heißt, der David, der ist da nicht getanzt, der hat nicht Ballett getanzt, das war nicht Nussknacker oder Schwanensee, was der aufgeführt hat. Der ist gehüpft wie ein fünfjähriges Kind, was sich freut. Und deswegen hat seine Frau einen Anfall von Fremdschämen bekommen. Was sie gedacht hat, also so wie der da rumhüpft, das ist mir wirklich unangenehm. Aber wisst ihr, das ist uns verheißen. So eine Freude, dass wir auch manchmal hüpfen vor lauter Freude. Da wird es immer auch welche geben, die sagen, also schau mal die Christen an. Also das sind wirklich so einfältige Typen, über was die sich freuen können. Ja, so einfältig sind wir. Nicht zweifältig, nicht dreifältig, sondern einfältig. Und Einfalt ist eine Tugend. Die Welt bildet sich was drauf ein, dass er nicht einfältig ist. Wisst ihr, wer so eine Stoffhose anhat, du hast eine Stoffhose an, sehe ich gerade. Die ist einfältig. Die hat eine Falte nach vorne. Stellt euch vor, wir hätten zwei- oder dreifältige Hosen an. Das würde nicht besonders gut aussehen. Einfältig bedeutet auf eine Spitze ausgerichtet, in eine Richtung. Das ist eine Tugend. Und Jünger haben diese Einfältigkeit und wenn sie mal hüpfen, so ganz einfältig und verachtet werden von anderen dafür, was soll's? Sollen sie uns verachten? Uns ist nicht wichtig, was die Welt sagt. Uns ist wichtig, was der Herr sagt. Und dieses Wort wird in Jesaja 13, 21 auch gebraucht und Böcke werden dort hüpfen. Habt ihr bestimmt auch schon mal gesehen, so kleine Zicklein oder kleine Lämmer, wie die hüpfen. Das ist auch nicht gerade eine besonders anspruchsvolle Choreografie, die dahinter steckt. Aber es ist Freude. Es ist eine Freude am Leben. Und das wird denen verheißen, die Jünger sind. Es ist interessant, in der Offenbarung gibt es 7 Glückseligpreisungen. Das ist auch kein Zufall. Das ist die Zahl der Vollkommenheit. Ich werde jetzt nicht näher drauf eingehen, die Folien, die lasse ich euch auch da. Aber da wird der Weg zur Glückseligkeit beschrieben, durch Lesen, Hören und Bewahren des Wortes Gottes, dadurch, dass man eine Verbindung zum Herrn hat, dass man wacht und bewahrt, was man erkannt hat, dass man eingeladen ist, teilhaben kann, dass man die Kleider gewaschen hat. Und das Glück selbst ist das Ruhen von den Arbeiten, Belohnung von den Werken und so weiter. Das könnt ihr euch später anschauen. Die Zeit läuft zu schnell, als dass wir jetzt auf alles im Detail eingehen könnten. Schauen wir uns jetzt das Glück der Jüngerschaft an. Was wird uns da alles versprochen und verheißen? Zunächst einmal ein versprochenes Himmelreich. Die Verse 3 und 10. Die habe ich jetzt zusammengefasst, weil in beiden das Himmelreich versprochen wird. Glückselig sind die geistlich Armen, denn ihre ist das Himmelreich. Und Vers 10, glückselig sind die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihre ist das Himmelreich. In Lukas 6, Vers 20, in der Predigt auf dem Feld, da heißt es einfach nur, glückselig seid ihr Armen. Hier heißt es ihr geistlich Armen. Jesus bezeichnet die Menschen um sich herum als Arme, obwohl er doch eigentlich gar nicht wissen kann, wie viel Geld sie haben. Die Leute, die da zusammengekommen sind, das war ja eine spontane Volksmenge. Und da öffnet ja nicht jeder seinen Geldbeutel und zeigt, ob er jetzt arm oder reich ist. Da waren sicher auch manche Reiche dabei. Und dennoch sagt der Herr Jesus, glückselig seid ihr Armen. Glückselig seid ihr geistlich Armen. Warum sagt er das? Weil die Tatsache, dass man sich um Jesus versammelt und auf ihn hören will, das ist bereits ein Bekenntnis. ich bin so arm, dass ich die Worte Jesu brauche. Und das ist wichtig, ein wichtiges Eingeständnis, dass wir das auch zugeben, so wie Luther das auf dem Sterbebett gesagt hat. Wir sind allzumal Bettler. Wir werden nie die sein, die großzügig Gott was zu geben haben, sondern wir leben bis zu unserem letzten Stündlein von dem, was Gott uns schenkt, und wir dürfen es weitergeben an andere. Aber Bettler sind wir allzumal, arm sind wir immer. Und deswegen, wer als Christ glänzen will, wer als Christ angesehen sein will, der ist auf dem Holzweg. Ich kann mich erinnern an eine junge Schwester, die voller Enthusiasmus in die Versammlung sagt, ich brenne für Jesus. Mir wird dann immer ganz komisch zumute, wenn jemand so etwas sagt. Wisst ihr, im Neuen Testament sehen wir das bei den Emmaus-Jüngern. Die sagen aber nicht, wir brennen für Jesus, sondern sie sagen, brannte nicht unser Herz, als der Herr zu uns sprach. Wisst ihr, das Brennen ist keine Leistung, mit der ich glänzen kann. Ich bin tüchtiger als ihr, weil ich brenne für den Herrn. Sondern vor dem Herrn sind wir immer arm. Deswegen kommen wir ja zu ihm. Und wer das vergessen hat, dass wir arm sind vor dem Herrn, der läuft Gefahr, dass er schon ganz bald meint, er braucht den Herrn gar nicht mehr, weil er kann das ja eh alles selbst. In Offenbarung 3 heißt es, weil du sagst, ich bin reich und bin reich geworden und bedarf nichts und weißt nicht, dass du der Elende und der Jämmerliche und arm und blind und bloß bist. Das war eine ganze Gemeinde. Die hat sich was eingebildet auf ihre Hingabe und hat gedacht, also wenn es eine Gemeinde gibt, die das Prädikat sehr gut tragen kann, dann sind wir es. Und alle sollen sich mal an uns orientieren. Aber wie sehr steckt das in uns drinnen? Dann braucht ihr nur mal auf den christlichen Büchermarkt zu schauen. Willow Creek, Saddleback und wie sie alle heißen, ist immer eine Gemeinde, die davon überzeugt ist, wir machen es richtig und macht ihr alle das mal so, wie wir es machen. Und wir geben euch sogar großzügig eine Betriebsanleitung dazu. Wir haben ein Buch darüber geschrieben. Das ist immer ganz gefährlich. Es ist immer gefährlich, wenn eine Gemeinde oder ein einzelner Christ meint, jetzt habe ich es geschafft. Und jetzt mach es mal so, wie ich es mache, dann wird es bei dir auch ordentlich werden. Das ist ein ganz gefährlicher Zustand. Selig sind die geistlich Armen. Und wenn wir das verloren haben, dann dürfen wir den Herrn bitten, Herr, gib mir etwas von der Augensalbe, die ich brauche, dass ich wieder scharf sehe, dass ich dich in deiner Herrlichkeit sehe und mich in meiner Armseligkeit. Und dann kann Gott uns auch verwenden. Und so wird uns dann das Himmelreich versprochen. Das Himmelreich ist nicht was für die Eifrigen, für die Überflieger, sondern das Himmelreich ist was für die, die sich an Jesus klammern. Weil sie wissen, wie wir es gestern gehört haben, es gibt keinen anderen Bergungsort. Und da, wo ich mich an Jesus klammer, da kann er mich gebrauchen. Selig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Himmelreich. Als der zweite Aspekt des Glückes der Jüngerschaft ein versprochener Trost. Glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Ich mag so dieses Lied, Jesus, meine Freude. Und ich mag die Melodie. Da ist so eine Spur Moll dabei. Jesus, meine Freude. Das ist nicht einfach nur alles in Dur, nicht alles nur sehr strahlend, sondern da merkt man, das ist eine Freude, die ist vorher durch Trauer gegangen. Die ist vielleicht eine Spur tiefer als die Freude, die wir uns manchmal wünschen. Wir wünschen uns oft die Freude, ohne durch Trauer gegangen zu sein. Aber glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. der Herr Jesus, der Apostel Paulus spricht im 2. Korintherbrief von einer Traurigkeit, die zum Heil wirkt, die zeitlich und begrenzt ist, die aber zur Freude führt. Und Paulus sagt den Korinthern dann, seht, welch einen Eifer ihr jetzt habt. Warum? Weil ich euch vorher durch Traurigkeit habe gehen lassen und weil ihr in der Traurigkeit mich als Tröster erfahren habt. Wer ist der Meister des Tröstens? Johannes 14. Und ich will den Vater bitten, und er soll euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch bleibe ewiglich, den Geist der Wahrheit, welchen die Welt nicht kann empfangen, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr aber kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Und in 1. Johannes 2, Vers 1, meine Kinder, das schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt, aber wenn jemand gesündigt hat, wir haben doch einen Tröster bei dem Vater, Jesus Christus, den Sohn Gottes. Advokat, Sachwalter, Fürsprecher, Tröster, das ist alles dasselbe Wort, Paraklet. Und da haben wir zwei. Wir haben einen, der ist im Himmel, der Herr Jesus Christus. Und wir haben einen, der ist hier auf der Erde, der Heilige Geist. Und beide sind uns gegeben, um uns zu trösten. Aber zu einem Tröster kommt man nur, wenn man traurig ist. Und deswegen sagt der Herr Jesus hier den Jüngern, glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Wisst ihr, es sind in der Regel die Geschwister, die schon durch manche Traurigkeit gegangen sind, die etwas wissen von dem Trost Gottes und die auch andere trösten können. Paulus sagt im 2. Korintherbrief, ihr seid getröstet worden mit einem Trost und deswegen seid ihr imstande, andere zu trösten. Aber das wird nur denen geschenkt, die trauern. Es steckt so in uns, dass wir versuchen, um alles einen Bogen drumherum zu machen. Alles, was den Anschein macht, dass es uns wehtun könnte, lieber einen großen Bogen drumherum machen. Aber da betrügen wir uns selbst. Denn dann lernen wir den Trost des Herrn und den Trost des Heiligen Geistes. Und wir lernen die beiden als Tröster gar nicht erst richtig kennen. Und dann fehlt uns was ganz Wichtiges. Und deswegen sagt der Herr Jesus hier, wo er einlädt in die Jüngerschaft, weißt du was, du kannst mich kennenlernen als Tröster. Aber dann hör auf, einen Bogen um Leid zu machen. Dann stell dich auch mal dem Leid. Dann erdulde auch mal. Und später spricht er von ungerechter Verfolgung. Dass man eben sich auch mal verfolgen lässt, dass man auch mal zulässt, wenn andere was Böses über einen sagen und dabei lügen und man selbst beißt sich auf die Lippen und verteidigt sich mal nicht. Weil dann darf man den Trost Jesu erfahren. Glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Dann das nächste, ein versprochenes Erbe. Glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land ererben. In Matthäus 11, im sogenannten Heilandsruf, da sagt der Herr Jesus, kommt her zu mir, all ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Das versprochene Erbe für die Sanftmütigen. Was ist Sanftmut? Sanftmut ist die Kraft, sich Unrecht zufügen zu lassen. Und damit merken wir, Sanftmut ist nicht einfach jemand, der halt so schwach ist, dass er sich nie wehrt. Nein, nein. Sanftmut ist ganz viel Kraft. Gebündelte Kraft, die es fertig bringt, mich selbst im Zaum zu halten, wenn alles in mir danach schreit, jetzt muss ich mir Recht verschaffen. und sich dann in der Gewalt zu haben und sich nicht recht zu schaffen und sich nicht zu verteidigen, das ist Sanftmut. Als der Herr Jesus festgenommen wurde, da sagt er zu den Soldaten, wen sucht ihr? Und als sie ihm sagen, wen sie suchen, da sagt er, ich bin's. Und wisst ihr, was dann passiert? Die fallen alle platt auf den Boden. Nur als Jesus sagt, ich bin es, da merken wir, was für eine Kraft er gehabt hat. Und er sagt dann noch, wenn ich wollte, könnte ich jetzt legionenweise die Engel herrufen. Es ist eine Kraft, die Soldaten zum Fallen bringt. Es ist eine größere Kraft, die Legionen von Engeln befehlen kann. Aber es ist die allergrößte Kraft, die auf das alles verzichtet und sich von Sündern bespucken und auslachen und ans Kreuz nageln lässt. Das meint der Herr Jesus, wenn er von Sanftmut spricht. Sanftmut ist vielleicht die größte Kraft auf dieser Welt. Sanftmut ist die einzige Kraft, die mit unserem Temperament fertig wird, die unser Temperament im Zaum halten kann. Dazu braucht es mehr Kraft, als über andere zu gebieten. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land ererben. Was ist mit dem Land gemeint? Das Land war damals für Israel, Kanaan, was Gott ihnen versprochen hatte. Und was ist Kanaan für ein Land? Ein Land, in dem Milch und Honig fließen. Also ein überaus fruchtbares Land. Und das meint der Herr Jesus. Wenn du sanftmütig bist, dann werde ich dich in eine Position, in einen Zustand versetzen, wo du viel Frucht bringst, wo in deinem Leben Milch und Honig fließen, wenn du sanftmütig bist. Wenn du dich von mir belehren lässt und wenn du mir erlaubst, deine Zunge festzuhalten, wenn du dich mal wieder wehren willst, dann wird Frucht entstehen. Das ist mit dem Land gemeint. Damit ist jetzt nicht gemeint, dass ich dann halt ein Territorialfürst werde, dass ich so mein kleines Fürstentum habe, wo ich sagen kann, was ich will und alle müssen parieren. Nein, nein. Mit Land ist das fruchtbare Land Kanaan gemeint. Ein Land, in dem Milch und Honig fließen. Das nächste Glück ist eine versprochene Sättigung. Selig sind, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Die Voraussetzung für diese Glückseligkeit, für dieses Glück, sind Hunger und Durst. Hunger und Durst sind keine sehr angenehmen Gefühle. Aber der Herr Jesus sagt, wenn du hungerst und dürstest nach Gerechtigkeit, dann sollst du satt werden. Nach Gerechtigkeit hungern und dürsten bedeutet, dass es keine Gerechtigkeit gibt. Sonst würde ich nicht danach hungern und dürsten. Ich dürste nach etwas, was mir nicht zur Verfügung steht. Hier habe ich jetzt ein Glas Wasser stehen, was mir der Roland vorhin gegeben hat. Wenn ich ein Kratzen habe, dann brauche ich nur nach unten zu greifen und schon kann ich Wasser trinken. Hungern und Dürsten bedeutet, ich muss im Augenblick auf etwas verzichten. Deswegen, Christen sind gesegnet, wenn sie auf Gerechtigkeit verzichten müssen. Und das ist jetzt meine persönliche Überzeugung, ihr werdet es mitgekriegt haben, dass Gemeinden inzwischen prozessieren gegen den Staat und sie verwenden weltliche Juristen und gehen vor ein weltliches Gericht, um den weltlichen Staat zu verklagen, damit der ihnen Gerechtigkeit widerfahren lasse. Da frage ich mich, inwieweit passt das mit dieser Seligpreisung zusammen? Glückselig sind, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Nicht jetzt und nicht in einer halben Stunde und nicht morgen und nicht übermorgen und nicht in einer Woche und nicht in einem Monat, sondern dann, wenn Gott mir Gerechtigkeit schafft. Und das kann manchmal sehr lange dauern. Und wir sind nicht aufgefordert, uns Gerechtigkeit zu schaffen. Wir sind aufgefordert, den Hunger und den Durst auszuhalten und darunter zu bleiben. Und ich glaube, diese Corona-Zeit, in der wir jetzt sind, und mir ist es langsam wirklich auch ein bisschen viel, ständig mit Maske und so, es fehlt einem so viel. Am Anfang habe ich es leichter genommen. Und jetzt merke ich, dass ich auch so ein bisschen mürbe und müde werde und das Ende der Corona-Zeit herbeisehne. Aber dann sehnen wir es eben herbei. Und wir warten auf den Herrn, dass er uns das schenkt. Und wir erzwingen es nicht. Und wir erwarten nicht von dem Staat, dass er uns die Gerechtigkeit schafft, die wir meinen, besitzen zu dürfen. Selig sind, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Und ich glaube, es ist was viel Schöneres, wenn Gott uns sättigt, als wenn diese Welt uns sättigt. Ich glaube, da sind wir uns doch einig. Die nächste Glückseligpreisung, eine versprochene Barmherzigkeit. Glückselig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Barmherzigkeit ist Mitleid und aus Mitleid erwachsene tätige Liebe. Das ist Barmherzigkeit. Barmherzigkeit ist nicht ein Gefühl. Mir tun auch die Menschen in Syrien leid. Mir tun auch die Menschen in Zentralafrika leid. Mir tun auch die Menschen in Weißrussland leid, die unterdrückt werden. Aber da tue ich nichts, da kann ich nicht viel tun. Barmherzigkeit bedeutet ein Mitleid, welches in Aktion tritt. Barmherzigkeit ist ein Mitleid, welches was Gutes tut, um das Los derer, die es leiden, zu erleichtern. Deswegen, weil der Herr ein barmherziger Gott ist, ist er nicht im Himmel geblieben und hat gesagt, ach die armen Sünder. Seit Adam und Eva geht's immer nur schief. Ach, was tun die mir leid. Der Herr war barmherzig. Und Barmherzigkeit bedeutet so ein Mitleid, was mich in Bewegung setzt. Und deswegen ist er auf die Erde gekommen und der Vater hat ihn gehen lassen. Und hat den größten Schmerz erduldet, den ein Vaterherz erdulden kann, als er seinen Sohn am Kreuz gesehen hat. Und als es dunkel werden musste und sich der Vater zurückziehen musste. Das ist Barmherzigkeit. Liebe in Aktion. Gutes tun, um anderen zu helfen. Denkt an die Tabitha in Apostelgeschichte 9. Ihr erinnert euch an die Geschichte, Petrus wird nach Joppe geladen. Er war vorher ein Lütter gewesen, wo er den Aeneas geheilt hat. Und dann kommt er nach Joppe und die alten Frauen, die sind dort am Weinen, die alten Schwestern, weil die Tabitha, die Dorcas oder Rehe, die ist gestorben. Und das ist so traurig. Wenigstens die Beerdigung soll schön werden, soweit das möglich ist. Und deswegen soll nicht irgendeiner von den Brüdern hier aus der Gemeinde predigen, die kann man ja immer haben, sondern Petrus, komm doch mal her, dass wir eine schöne Abschiedsfeier haben. Und dann läuft alles ganz anders, als sie erwartet haben. Es gibt keine schöne Beerdigungspredigt. Es gibt nichts Ergreifendes. Sondern der Herr Jesus, der geht hin zu der Tabitha und die alten Frauen, die sitzen da und unter Tränen zeigen sie ihm die Kleider, die Tabitha genäht hat. Wisst ihr, was das für Kleider waren? Das Wort bedeutet Unterkleider. Ich muss gerade mal nachschauen. Okay, ich habe selbst nicht gewusst. Und ihr wisst es auch nicht. Habe ich ein glattes Unterhemd an oder ein geripptes Unterhemd? Und braucht ihr auch nicht wissen, weil es ist ein Unterkleid. Woher hat die Tabitha gewusst, dass die alten Schwestern ein neues Unterkleid brauchten? Sie hat es ja nicht gesehen. Die Bibel spricht von Augen des Herzens. Und wo die Augen des Herzens geschärft sind, da entsteht Barmherzigkeit. Und da fängt man an, Gutes zu tun. Da nimmt man die Nöte wahr, über die niemand spricht, weil sie einem unangenehm sind. Aber man sieht sie trotzdem. Und man tut dann was Gutes. Das ist mit Barmherzigkeit gemeint. Und so soll ein Jünger sein. Ein Jünger, der die Nöte der Geschwister und seiner Umwelt sieht, auch wenn man nicht darüber spricht. Und die meisten Nöte sind solche, über die man nicht spricht. Leider auch in unseren Gemeinden. Am Mittwoch haben wir Gebetsstunde gehabt und es war eine besondere Gebetsstunde. Es war vielleicht die schönste Gebetsstunde, die wir seit langem hatten, weil eine Schwester in Tränen ausgebrochen ist. Einfach gesagt hat, ich halte das nicht mehr aus. Und wir haben die ganze Zeit uns gewundert. Die Schwester, die ist, dürfte 50 sein, die hat Krebs, sie ist operiert worden, Brustamputation. Und wir haben uns gewundert, wie sie das alles trägt. Und am Mittwochabend ist sie richtig zusammengebrochen im Gemeindegebet. Und hat die Nöte genannt, über die man normalerweise nicht spricht. Und wisst ihr, wie die Geschwister gebetet haben? Ganz anders als sonst. Barmherzigkeit sieht die Nöte, über die man nicht spricht. Und nimmt daran teil und leidet daran mit und möchte was Gutes tun, dass es dem anderen besser geht. Und das ist eine Eigenschaft, die ein Jünger haben sollte. Deswegen sagt der Herr Jesus hier, glückselig sind die Barmherzigen. Und was ist der Lohn dafür? Sie werden selbst Barmherzigkeit empfangen. Der Herr begegnet ihnen ganz genauso. Der Herr füllt all ihre verborgenen Nöte aus. Der Herr sieht ja noch viel besser als wir, was unsere eigentlichen Nöte sind. Das nächste Versprechen, das Versprechen, Gott sehen zu dürfen. Matthäus 5, Vers 8. Glückselig sind, die reines Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Ein reines Herz, das bedeutet ungeteilte Motive. Keine Hintergedanken, keine besonderen versteckten Erwartungen. Einfach nur gut sein wollen, einfach nur Christi Gesinnung ausleben wollen. Das ist ein reines Herz. Und ein unreines Herz? Das bedeutet nicht, dass man da in irgendeiner Sexzeitschrift geblättert hat. Nicht diese Art von Unreinheit ist gemeint, sondern eine Unlauterkeit, dass man nicht lauter ist. Dass sich da mit einmal andere Motive ins Herz hineinschleichen. Dass ich mich mit einem Mal dabei ertappe, dass ich in der Gemeinde anders bete als zu Hause. Warum? Weil andere zuhören. Und dann hat man schon kein reines Herz mehr. Oder wenn ich mit einmal feststelle, dass ich in der Gemeinde viel hilfsbereiter bin als zu Hause. Das ist ein Zeichen dafür, dass mein Herz nicht mehr rein ist. Weil daran erkenne ich, dass ich Dinge tue, um vor anderen gut auszuschauen. Um vor anderen eifrig auszuschauen. Weil wenn es ein reines Herz wäre, dann würde mich das zu Hause genauso antreiben, Gutes zu tun und nicht nur in der Gemeinde. Und da könnt ihr ganz viele Beispiele nehmen. Mit dem unreinen Herz sind nicht unbedingt sündige Beschmutzungen gemeint, sondern Motive, die sich eingeschlichen haben, sodass das Herz nicht mehr ganz rein für Jesus ist und dass Jesus nicht das einzige Anliegen unseres Herzens ist, sondern das sind so kleine Anliegen, die so durch die Hintertür sich eingeschlichen haben. Aber glaubt mir, die werden wachsen im Laufe der Zeit. Wenn ich die nicht schnell loswerde, die wachsen. Glückselig sind, die reines Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Geliebte, wir sind nun Gottes Kinder. Es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es offenbar werden wird, werden wir sein, wie er ist, und wir werden ihn sehen, wie er ist. Verheißt es der Apostel Johannes. Ihn schauen. Glückselig sind, die reines Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Im Himmel werden wir endlich ein ganz reines Herz haben. Und deswegen wird es verheißen, wir werden den Herrn schauen. Aber Jüngern ist das auch hier schon verheißen. Wir dürfen auch hier schon den Herrn schauen. Damit meint die Bibel nicht, dass wir Visionen haben, mit denen sich manche brüsten, sondern dass wir den Herrn in seiner Reinheit schauen. Dass wir eine kindliche Freude haben an dem Herrn, der so rein und so edel und so barmherzig ist. Und dass wir gar nichts anderes wissen wollen, als nur ihn kennen. Das ist damit gemeint. Das nächste Versprechen ist ein versprochener Titel. Glückselig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Die Friedfertigen. Wisst ihr, das ist interessant. Wir sind aufgerufen, Frieden zu schaffen. Der Herr Jesus, heißt es in Epheserbrief, in Epheser 2, 14, er hat Frieden geschaffen zwischen den Nahen und den Fernen. Der Leib Christi, das ist ein Friedensort, das ist das Ergebnis von Jesu Friedensmission, weil im Leib Christi sind welche, die als Juden geboren wurden, welche, die als Heiden geboren wurden, zusammengekommen in der Erkenntnis Christi, in der Liebe zu Christus. Jesus hat Frieden geschaffen. Und so sollen wir das auch tun. Ein Jünger sollte man daran erkennen, dass er die unterschiedlichsten Menschen zusammenbringt. Aber gerade auch, und die Corona-Zeit ist eine Zeit, die wie Lackmuspapier. Die Corona-Zeit, die macht offenbar, welche Probleme schon vor Corona da waren. Ich merke es an manchen Geschwistern. Wisst ihr, die bringen es fertig, egal wo sie hinkommen, zu polarisieren. Die fangen Diskussionen an, da gibt es nur ein entweder dafür oder dagegen. Das ist genau das Gegenteil von dem, was Jesus von Jüngern erwartet. Ja, sie brüsten sich damit, dass sie die rechte Erkenntnis haben. Du kennst dich nicht so richtig aus, aber ich habe gelesen und im Internet recherchiert und so weiter und so fort. Aber das ist nicht unsere Mission. Sondern unsere Mission ist es, Frieden zu stiften, unterschiedliche Geschwister zusammenzubringen. Der Herr Jesus hat das vorgemacht. Und wir sollen da von ihm lernen. Glückselig sind die Friedfertigen, denn sie werden Kinder Gottes heißen. Ja, sind wir nicht schon Kinder Gottes? Ja, wir sind schon Kinder Gottes, aber in dieser Welt heißen wir noch nicht Kinder Gottes. In dieser Welt, da heißen wir Narren und Einfältige und die ewig Gestrigen und die Schmalspurfahrer und was weiß ich, für wen wir gehalten werden. Wir werden nicht Kinder Gottes genannt in dieser Welt. Wir heißen nicht Kinder Gottes in dieser Welt. Aber wir werden so heißen. Alle werden das mal sehen und anerkennen. Und davon spricht der Herr Jesus. Er sagt, wenn du ein Friedensstifter bist, wenn du friedfertig bist, dann überlass es mir, dass ich dafür sorge, dass man das einmal auch ganz klar erkennen und anerkennen wird. Das ist ein Kind Gottes. Sie werden Kinder Gottes heißen. Das nächste Glück der Jüngerschaft, ein versprochener Lohn im Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch allerlei Arges wider euch reden um meinetwillen. Freut euch und frohlockt, denn euer Lohn ist groß im Himmel, denn also haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. Die Voraussetzungen, um das zu empfangen, sind eben Schmähung, Verleugnung, Verfolgung. Aber worin liegt denn da das Glück? Das Glück liegt darin, dass es unserem Herrn nicht anders vergangen ist und dass wir ein wenig von dem schmecken dürfen, was der Herr durchgemacht hat, was viele Propheten durchgemacht haben und was viele Gotteskinder durchgemacht haben. Wenn wir verschmäht werden, wenn man über uns schlecht spricht, sollen sie so über uns reden. Hier wird uns gesagt, wir sind glückselig, wenn wir das einfach zulassen. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch allerlei Agnes wider euch reden. Freut euch, denn euer Lohn ist groß. Und jetzt kommen die beiden wichtigsten Worte. Im Himmel. Nicht auf Erden. Auf Erden werden wir oft keinen Lohn empfangen. Aber im Himmel ja. Und Jüngerschaft bedeutet, die Kraft auszuhalten, bis der Zahltag gekommen ist. Bis mein Meister mir den Lohn gibt. Ich erwarte den Lohn nicht vorher. Ich erwarte ihn nicht von dieser Welt. Und Jüngerschaft bedeutet, warten zu können, bis ich ihn bekomme im Himmel. Das waren die Seligpreisungen. Jedes Mal glückselig. Und wir merken, Jüngerschaft ist ein großes Glück. Denn dieses Glück kann uns keiner auf dieser Welt geben. Und deswegen, jeder ist eingeladen. ein Jünger Jesus zu werden. Keine Angst davor. Es ist der Weg zum Glück, wenn man ein Jünger Jesu ist. Hier machen wir jetzt eine Pause.